Und ich sage euch, es sind die besten Voraussetzungen für Glauben. Denn da kommt er, der Allmächtige, zum Zug. Wir befinden uns immer noch in dieser Predigtreihe über Glauben. Wir haben im Hebräerbrief gelesen, was der Glaube ist. Ein Nicht-Zweifeln an Dingen, die man nicht sieht. Ein Nicht-Zweifeln an Dingen, die man nicht sieht. Und oft genug haben wir das Empfinden, Gott, wo bist du? Ich sehe so wenig in meinem Alltag. Schön, dass wir heute Morgen Zeugnisgelegenheit hatten. Das soll ruhig öfters vorkommen, um einander zu erzählen. Gott ist doch da. Und er wirkt und er redet und er handelt mit uns. Und dieses Nachdenken über den Hebräerbrief Kapitel 11 soll unseren Glauben stärken. Soll uns Mut machen. Schau, da gibt es andere, die durch wirklich harte Lebenssituationen gehen mussten und die haben erlebt, dass dieser nicht sichtbare Gott hineingewirkt hat in diese Sichtbarkeit, in unser Diesseits. Und er ist hier. Wen haben wir schon betrachtet? Das Leben von Abraham und das Leben von Mose, das war vor 2 Wochen. Heute nehmen wir uns nochmal so einen vor, der von Gott ausgewählt wurde, Geschichte zu machen. Ich lese uns einen kleinen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, ab Vers 32. Der Autor dieses Briefes schreibt, es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Aus diesen vielen anderen, die noch zu nennen wären, greift der Schreiber des Hebräerbriefs also nur einige noch heraus. Und ich wiederum heute Morgen greife nur einen heraus. Das ist Gideon. Von Gideon erfahren wir etwas mehr, wenn wir im Alten Testament das Buch der Richter aufschlagen. Die Zeit der Richter war in der Geschichte Israels zweifellos eine dunkle Epoche, die von Anarchie und Götzendienst geprägt war. Im Buch Richter Kapitel 17 Vers 6 ist dieser Satz, der so typisch ist für diese Zeit. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Wir kennen das ja alle. Hier denken nur alle an sich, nur ich denke an mich. Jeder tat das, was recht war, in seinen eigenen Augen. Da gab es keine Absprachen und da gab es auch sehr unterschiedliche Interessen und deshalb gab es viele, viele Schwierigkeiten. Zeitlich liegt diese Epoche zwischen der Landnahme in Kanaan durch Josua, den Nachfolger von Mose, das war etwa um 1230 vor Christus, und dem Beginn der Königsherrschaft in Israel durch Saul, David und Salomo, etwa um 1000 vor Christus. Die Zeit der Richter umfasst also eine Jahreszahl von ca. 230 Jahren. Israel hatte in dieser Zeit keine starken Führer mehr. Nachdem Josua gestorben war und noch viele Jahrzehnte vergehen sollten, bis mit David endlich wieder eine große Persönlichkeit von Gott berufen werden würde. Im Grunde hatte dies aber keinerlei Nachteil für Israel bedeuten müssen, denn auch ohne starke Führer wäre doch der Allmächtige selbst, Gott selbst auf der Seite Israels und das Volk hätte somit seiner Zukunft sorglos und zuversichtlich entgegensehen können. Wir haben immer unseren Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, der uns dieses Land geschenkt hat, das wir mit seiner Hilfe eingenommen haben. Doch es kam wie so oft in der Geschichte des Gottesvolkes. Nach Josua wuchs eine neue Generation heran, die Gott schnell vergessen hatte und anderen Göttern diente, was natürlich den Zorn Gottes hervorrief. Das liest man auch im Buch Richter, Kapitel 1, Vers 12. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, und liefen anderen Göttern nach. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Und der Zorn Gottes blieb nicht ohne Folgen. Er gab das Volk in die Hand von Plünderern und umliegende feindliche Völker wie die Moabiter, die Midianiter oder Philister. Und diese Völker setzten Israel stets ungeheuer zu. Und es dauerte so lange, bis der Leidensdruck eben hoch genug war. Und da haben sie sich besonnen und schrien zu ihrem Gott, dem Gott ihrer Väter. Und Gott hat immer ein Herz, wo Menschen ehrlich anfangen, aus ihrer Not zu schreien, selbst wenn sie Mist gebaut haben. Und zu Gott schreien, Gott, hol mich hier raus. Gott erbarmt sich. Erbarmt sich über uns Menschen und er erbarmt sich über sein Volk Israel. Er erweckte aus dem Volk sogenannte Richter, die zum einen die Gerichtsbarkeit des Volkes darstellten, aber vor allem waren sie starke Führungspersonen, die Israel aus der Hand der Feinde errettet haben. Und einer der bedeutendsten dieser Richter war eben Gideon. Er führte die Schlacht gegen die Midianiter an und rettete so Israel aus der Hand der Midianiter. Gideon wurde auf ganz besondere Weise von Gott berufen. Und durch das, was Gott mit ihm tat, können wir vieles für unsere heutige Zeit lernen. Ich habe im Internet geguckt, also es gibt keinen so romantischen Film wie Mose, wo ich ein paar schöne Mose-Bilder hätte zeigen können. Da gibt es halt so interessante Stiche und Schwarz-Weiß-Geschichten. Das Bild hier stellt den Engel des Herrn dar, wie er den Gideon beruft. Der Gideon war ja so ein Rebell auch. Die Midianiter sind jährlich ins Reich Israel sozusagen eingefallen und haben dann die ganze Ernte geklaut. Und Gideon, der hat es nicht eingesehen. Er hat gedacht, bevor die wiederkommen, ich bin schneller. Er war auf dem Feld und hat Ernte eingebracht und das Korn gedroschen und hat im Grunde genommen eine sehr mutige Tat getan. Und da erreicht ihn der Engel des Herrn, du streitbarer Mann. Er hat das Herz dieses Gideon gesehen. Was tat Gideon? Was können wir von ihm lernen für unseren Alltag heute? Man könnte auch anders fragen, was tat eigentlich Gott durch Gideon, durch sein Leben? Man könnte auch fragen, was will Gott durch dich tun? Nächste Woche, heute Nachmittag schon, was will Gott tun? Gideon wurde in besonderer Weise von Gott gebraucht. Wir können aus seinem Leben ein paar Prinzipien für uns ableiten, das glaube ich schon. Und etwas ganz Wichtiges erfahren wir gleich zu Beginn dieser persönlichen Erweckung des Gideon. Bevor er auch nur einen Handstreich gegen die Feinde Israels tun konnte, musste nämlich eine andere wichtige Voraussetzung erfüllt werden. Da steht im Buch Richter Kapitel 6, Vers 25 und 26. Er kriegt einen Auftrag von Gott. Reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder. Und die Aschera, die dabei steht, hau um. Und bau dem Herrn, deinem Gott, einen Altar. Jetzt wird es aber radikal, ne? Bevor du irgendwie nach außen aktiv wirst, guck mal das Innenleben, das Seelenleben, die Seelenhygiene stimmt. Bevor du irgendwie versuchst, irgendwo die Welt zu erreichen, stell dich selber mal ins Licht Gottes und schau dein eigenes Leben an. Und da hat Gott etwas gesehen, was zum Leben, zum Haushalt, zum Alltag von Gideon gehörte. Sein Vater hat einen Altar aufgebaut für die fremden Götter, um deren Willen der Zorn Gottes entbrannt ist. Also wir merken, dass Gideon zunächst mal bei sich selbst anzufangen hatte und die eigenen Götzen niederreißen sollte. Der Götzenaltar gehörte aber seinem Vater, aber Gideon gehörte zum Haus seines Vaters und war damit Teilhaber an diesem Götzenkult. Und Gideon tat, was Gott von ihm forderte. Er hat es bei Nacht getan. Er riss diesen Altar nieder, Also richtig Vorschlaghammer, wusch, dagegen hauen. Die Astera weg von diesem Tisch. Totes Material. Weg mit. Und hat also eine radikale Tat getan. Naja, er ging ein Risiko ein. Ein gewaltiges Risiko sogar. Und wir merken das, wenn wir weiterlesen. Das rief nämlich den Unmut seiner eigenen Landsleute hervor. Die haben gesehen, oh, der Hausaltar von Gideons Vater ist zerstört. Die Aschera ist weggeworfen worden. Wer hat das getan? Sie haben nachgeforscht. Kripo. Und sie haben rausgefunden, ach, der Gideon war's. Und haben sofort Alarm geschlagen. Der Gideon soll nach vorne kommen. Der muss sterben. Für diese Tat muss er sterben. So weit war es schon gekommen in Israel. Ein eigener Landsmann sollte sterben, weil er einen fremden Götzen von seinem Platz gerissen hat. Und wir erfahren hier gleich was Doppeltes. Wer sich von seinen Götzen trennt, muss mit Widerstand rechnen. Denn er schwimmt gegen den Strom. Und dieser Widerstand kann sogar aus den eigenen Reihen kommen. Ach, du hast es die ganze Zeit gemacht. Und ich fand es so toll, dass du das gemacht hast. Warum hast du aufgehört, das zu tun? Kann ich mich nicht mehr hinter dir verstecken, hinter deinem Tun? Was sind denn heute Götzen? Was würdest du sagen, was heute Götzen sind? Es gibt da keine Aschera und kein Baal mehr, da da irgendwo so als Figur steht. Heute haben die Leute eher einen Buddha irgendwo rumstehen. Ne? Könnte auch so eine Götzenfigur sein, ganz bestimmt sogar. Aber was könnte es noch sein? Was könnte noch ähnlich sein wie so ein Götze damals? Ich glaube, es ist eine ganz einfache Formel, die da auf dein und mein Leben anwendbar ist. Was steht zwischen Gott und mir? Was steht zwischen Gott und mir? Was wird größer in meinem Leben als Gott? Was hat mehr Rechte in meinem Leben als Gott? Was ist mir wichtiger? Das können viele Dinge sein. Meine Pläne, mein Besitz, mein Bankkonto, mein Haus, mein Auto. Es können Menschen sein, die so einen Einfluss auf mich haben, der größer ist als Gott. Es können irgendwelche Hobbys sein, die wir übertreiben, die wichtiger werden als Gott. Was ist zwischen dir und Gott? Ich glaube, das ist die erste Gretchenfrage in dieser Predigt, die wir uns stellen können, wenn wir von Gideon lernen wollen. Wenn wir Siege erleben wollen, wie Gideon sie erlebt hat, dann könnte es sein, dass wir sie erst erleben, wenn wir uns von diesen Götzen trennen. Wenn wir sagen, ich will nicht länger, dass das zwischen Gott und mir steht. Es kann ja auch einfach eine Sünde sein, die ich festhalte. Ja? Etwas, was ich nicht loslassen will. Und heute Morgen ist das die Botschaft, dass Gott zu uns sagt, haus weg, nimm den Vorschlaghammer, nimm die Bohrmaschine, reiß es weg. Es soll kein Recht mehr haben, in deinem Leben dich zu bestimmen. Wenn es mag etwas sein, was sonst normalerweise ganz neutral ist, Geld ist eigentlich neutral, aber wenn es zu wichtig wird, wenn es zum Gott wird, haus weg. Gibt es etwas, das heute zwischen Gott und dir steht? Es könnte heute der Tag sein, es könnte heute die Stunde sein, wo du sagst, ich treffe eine Entscheidung, denn Gott hat zu mir geredet und ich will es nicht länger ertragen, ich will es nicht länger erdulden, ich löse mich davon im Namen von Jesus. Und vielleicht gilt es heute etwas festzumachen und zu sagen, Jesus, Vater, du sollst neu wirklich die erste und die einzige Stelle sein, an der ich anbete. Danke für alles, was ich gebrauchen darf im Leben, aber nur du verdienst meine Anbetung. Und erst als Gideon die Götzen niederriss, lesen wir etwas, was dann folgt, was dann einfach normal ist. Da steht in Richter 6, Vers 34, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Wenn der Heilige Geist da ist und einen umkleidet, einen erfüllt, sagen wir neutestamentlich, dann werden die Dinge leichter. Wie der Volker, den ich die Woche erlebt habe, der vorne stand und gestrahlt hat und gesagt hat, ich fühle mich jetzt so frei. Der Geist des Herrn kommt. Ich glaube, manchmal sind es so Durchbruchserfahrungen, wenn wir uns endlich gelöst haben und in diese Freiheit hineinkommen. Der Geist des Herrn hat Raum. Er kann uns erfüllen, bevollmächtigen, diesen Frieden Gottes hineinschenken, den wir sonst nirgendwo finden, im ganzen Universum nicht. Der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Jetzt waren die Voraussetzungen erfüllt, dass er kommen konnte und etwas mit ihm bewegen konnte. Und da entdecken wir trotzdem im Herz von Gideon etwas, was mich irgendwie tröstet. Bei allem, was wir von diesen Glaubenshelden lernen können, war er sich manchmal so unsicher. Bin ich auf dem richtigen Weg? Steht Gott wirklich mir bei auf diesem Weg? Kann ich wirklich fest damit rechnen, dass er das Ganze in der Hand hat? Dass er es als Chef wirklich in die richtige Richtung bringt? Kann ich mich darauf verlassen? Gideon sagt, obwohl der Geist ihn umkleidet hat, sagt er Folgendes: Bitte gib mir ein Zeichen. Er betet ganz ehrlich. Bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Möchtest du auch manchmal gern so ein Zeichen? Wisst ihr noch, was Gideon getan hat? Das erste Zeichen, das er von Gott erbeten hat. Was war das? Interaktive Predigt, wer weiß es? Er hat ein Fell rausgelegt. Und beim ersten Mal sollte was passieren mit diesem Fell in der Nacht? Wir wissen ja nachts auch in unserem Gefilden fällt der Tau. Und manchmal ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Und die muss es wohl auch in diesen Tagen gegeben haben. Und er hat erwartet, wenn ich dieses Fell da raus vor meine Hütte lege, dann soll alles trocken sein, aber das Fell soll nass sein. Da gibt es noch andere Bilder, da fringt der Gideon das Fell aus, weil es so nass war. Okay, Gott hat ihm diesen Wunsch erfüllt. Er hat ihm ein Zeichen gegeben. Und dann merken wir im Herz von Gideon immer noch diese Unsicherheit. Herr, bitte sei nicht ungeduldig mit mir, ich brauche noch ein Zeichen. Mach's bitte dieses Mal andersrum. Man könnte ja denken, ja klar, so ein Fell zieht ja alles Wasser an, alle Feuchtigkeit. Kein Wunder, dass es außenrum trocken blieb und nur das Fell nass war. Gott, jetzt machen wir es ein bisschen schwerer mit dem Zeichen. In der nächsten Nacht, da möchte ich morgens aufstehen und rausgehen und sehen, dass alles richtig nass ist. Nur dieses Fell soll trocken sein. Und Gott hat ihm auch diesen Wunsch erfüllt. Nächsten Morgen hat er es genau so vorgefunden, wie er es sich als Zeichen gewünscht hat. Merken wir etwas? Da war Glaube, aber da war auch Schwachheit in seinem Glauben und er war ganz ehrlich. Gott, ich brauche noch ein Zeichen. Bitte ermutige mich. Nicht, dass wir es so machen, wie derjenige, der nach Gottes Willen gefragt hat und die Bibel aufgeschlagen hat. Herr, ich möchte wissen, wer soll mein Lebenspartner sein, und schlägt auf und Finger rein und dann las er und es kam eine lange Dürre. Also das ist, so sollen wir nicht nach Gottes Willen fragen, in der Regel jedenfalls nicht. Aber Gott lässt sich bitten. Wenn du an irgendeiner Stelle vor Fragen stehst und nicht weißt, wie soll es weitergehen, manchmal sind wir unsicher. Ihr Lieben, ich war diese Woche in einer Auszeit, wo ich genau mit solchen offenen Fragen hingefahren bin und mein Herz Gott hingehalten habe und gesagt habe, Gott, bitte rede du neu in mein Herz. Ich brauch's, um die Richtung zu sehen. Was hast du vor mit meinem Leben? Und das sind alles legitime Fragen. Wir dürfen so zu Gott kommen. Wie kann denn Gott heute in unser Leben hineinsprechen? Naja, was ist Nummer eins? Was würdet ihr sagen? Wir sind immer noch interaktiv hier. Ja, das ist eine der Möglichkeiten, dass Gott andere Menschen gebraucht, die hineinsprechen durch sein Wort. Was gibt's noch? Gedanken, die man bekommt, ja, Eindrücke. Also eine Sache, die mir existenziell so wichtig geworden ist, im Neuen Testament steht es mal, dass der Friede Gottes in unserem Herzen sowas wie der Schiedsrichter sein soll. Wenn ich eine Frage habe, soll ich das tun oder nicht tun, habe ich Frieden in mir, wirklich Frieden, in diese Richtung zu gehen oder nicht? Und dann gibt es, ich bin so dankbar, Träume. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber Gott hat bei mir auch schon mal durch Träume geredet. Und das hat mir geholfen, eine Entscheidung zu finden. Will Gott heute wieder tun? Und in dieser Woche habe ich besonders dieses prophetische Reden erlebt. Unser Gott will uns nicht im Ungewissen lassen. Er hat auch den Gideon nicht im Ungewissen gelassen, sondern hat seinen Glauben gestärkt. Wir dürfen von Gott bitten, rede zu mir. Und wo es nötig ist, bitte gib mir noch ein Zeichen, das so richtig passt, dass ich es kapiere, dass ich es fassen kann. Und es ging ja noch weiter. Lest ruhig im Buch Richter nach. Das war nicht das letzte Zeichen, um das Gideon gebeten hatte. Und Gott hat Geduld mit ihm gehabt. Und wenn er das hatte, dann hat er auch mit dir und mit mir Geduld. Und ich frage deshalb die zweite Gretchenfrage in dieser Predigt. Wo brauchst du heute Gewissheit in einer Entscheidung? Wo stehst du vor irgendeiner Frage und weißt nicht, wie es weitergehen soll? Und wo hältst du dich heute Morgen mit deinem Herzen Gott hin und sagst, bitte, ich bin hier in diesem Gottesdienst, weil ich es brauche, dass du zu mir redest? Und vielleicht kann es eine Hilfe sein, am Ende auch noch andere im Gebet zu bitten, bitte betet für mich, dass Gott mir so ein Zeichen schenkt, klare Antwort gibt, dass ich Mut habe, den Schritt zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt, als diese Zeichen von Gott kamen, hat Gideon auch Nachrichten ausgesendet an die umliegenden Stämme vom Volk Israel und hatte inzwischen 32.000 Soldaten um sich, Freiwillige, die ihren Wehrdienst leisten wollten, um gegen Midian zu ziehen. Das ist ein gewaltiges Heer. 32.000 füllten Fußballstadien, oder? Es gibt Stadien, die größer sind, ist klar. Aber in Anbetracht der großen Übermacht der Midianiter, die wie der Sand am Meer zahlreich waren und mit ihren Kamelen, es war eine unübersehbare Zahl von Feinden. Und trotzdem 32.000 Mann, die aus dem Gebirge runterkommen und zuschlagen, das sagt Gott auch was dazu, zu unseren Ressourcen. Ist ja schön, wenn wir Ressourcen haben, oder? Nicht nur der Kühlschrank voll, sondern das Bankkonto ist so, dass wir nicht im Minus sind oder was auch immer. Unsere Begabungen, die da sind und unsere Möglichkeiten, unsere Zeit, die wir einsetzen können, unsere Ressourcen einfach. Ist doch was, ne? Man hat doch gern Ressourcen, oder? Man soll auch mal gucken, was haben wir denn eigentlich, ne? Herr, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische, das sind unsere Ressourcen. 32.000 Soldaten, die willig sind, diese Feinde wegzuhauen. Was sagt Gott zu unseren Ressourcen? Er sagt dem Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Wir haben es selber gemacht. In eigener Kraft. Mit eigenen Ressourcen. Wir hätten Gott gar nicht dazu gebraucht. Es sind doch zu viele, Gideon. Und schick doch bitte die weg, die Angst haben. Ja, kämpfen ist nicht jedermanns Ding, ne? Man könnte ja verletzt werden, man könnte ja sogar das Leben verlieren. Das wäre ja schlimm. Und da gab es doch eine ganze Menge, die Angst hatten. 22.000 Mann, die gehen sofort, oh, was bin ich froh, dass der Gideon das gesagt hat. Jetzt kann ich ohne Gesichtsverlust einfach gehen. Ist alles gut. Gott will es ja sogar. Gott will, dass ich mit meiner Angst jetzt nicht kämpfen muss. Jetzt waren noch ein paar übrig. 10.000 blieben übrig und von diesen 10.000 Mann werden weitere 9.700 ausgesiebt. Wisst ihr noch, wie Gott das gemacht hat? Die mussten an einem Bach alle sich nochmal erfrischen und je nachdem, wie sie das gemacht haben, das war sehr unterschiedlich, ob die, also ich mache das jetzt nicht vor, das, lest es selber nach im Buch Richter. Jedenfalls blieben dann nur noch 300 übrig von diesem großen Heer. Und mit diesen 300, gegen diese wahnsinnig große Zahl von Feinden, besiegt Gideon tatsächlich seinen Feind. Es muss nicht erwähnt werden, dass in Wahrheit Gott kämpft und ihm allein die Ehre gebührt. Und so bewahrheitete sich, was bereits in Richter 6, Vers 16 steht, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzigen Mann. Gott will es mit Gideon tun. Und er nimmt ihm die große Stärke weg und sagt, 300 genügen völlig. Ich kann mit denen die Feinde weghauen. Diesen Satz sagte Gott zu Gideon, als dieser ihm seine Bedenken mitteilte und anzweifelte, ob er die Midianiter besiegen könnte. Wir sehen auch, dass es normal ist, wenn wir zunächst mal selber an uns zweifeln. Schaffe ich das überhaupt, was da vor mir steht? Das taten fast alle großen Männer in der Bibel, dass sie an sich selber gezweifelt haben. Schaffe ich das überhaupt? Aber wenn Gott dich ruft, oder auch die Frauen, wenn Gott dich ruft und sagt, mit dir will ich das jetzt tun, dann wird er es tun können mit dir. Auch wenn du dich schwach fühlst. Ich habe eben nur 5 Brote und 2 Fische, aber wenn ich dann sage, Herr, das, was ich habe, die 300 Mann oder das an Kleinigkeit, geringe Möglichkeiten, die ich habe, das gebe ich dir. Dann kann Gott Wunder wirken. Und wir sehen in dieser Handlungsweise Gottes, dass wir uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen sollen. Gott wirkt am liebsten da, wo wir schwach sind. Schon mal aufgefallen? Denn in der Schwäche wird seine Stärke, seine Kraft deutlich. Und Gideon, wie er sich selbst gesehen hat, kann man auch lesen. Er war der Jüngste in seinem Haus. Was hat der Jüngste überhaupt zu melden? Und seine Sippe war die kleinste im ganzen Stamm Manasse. Was haben die im Stamm Manasse für ein Wort, wenn überhaupt? Und Ähnliches lesen wir über den späteren König David, der jüngste Spross seines Vaters ist. Überhaupt das ganze Volk Israel, das in der Bibel als das Kleinste auf der Erde beschrieben wurde zu der damaligen Zeit. Gott sucht offensichtlich die Schwachen, die es nicht in sich selber haben. Die wissen, dass sie Gott brauchen. Und vielleicht weißt du das heute Morgen auch ganz besonders, dass du Gott brauchst. Dass du es nicht ohne ihn kannst, und das ist gut so. Da offenbart es sich. Und wenn wir ihm dienen wollen, dann müssen wir prüfen, will ich das jetzt eigentlich in meiner Kraft schaffen, wenn ich so ein toller Hecht bin, oder weil ich mich ganz hundertprozentig auf Gott verlassen muss, ohne den es nicht geht. Der Apostel Paulus bringt es mal auf den Punkt im 2. Korintherbrief für seinen eigenen Dienst als Völkerapostel. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Fühlst du dich schwach heute? Das ist gar nicht schlecht. Mit dieser Schwäche kann Gott Gewaltiges tun. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Vorbilder, die wir im Hebräerbrief in Erinnerung gerufen bekommen. Abraham, Mose und heute Gideon, die alle für sich irgendwo nicht so überzeugt waren, dass sie der Richtige sind, an den du dich wendest. Und doch hast du mit ihnen so gewaltige Dinge getan. Und danke, dass du uns heute siehst und dass du uns hilfst, das, was uns abhält, loszulassen. Vater, du hast heute Morgen geredet, dass alles, was größer ist wie du, was zwischen dir und uns steht, dass wir das loslassen sollen. Hilf uns, heute Morgen etwas festzumachen und loszulassen, damit du im Mittelpunkt stehst, dass dir alle Ehre gehört. Und Vater, siehst, wo wir vielleicht ähnlich wie Gideon vor großen Aufgaben stehen und Entscheidungen treffen müssen, unsicher sind, da bitte ich dich für denjenigen unter uns und diejenigen, dass du hineinsprichst, egal wie, und dich offenbarst und jeder Zweifel weicht und Gewissheit kommt und Mut, Schritte zu gehen, die du zeigst. Und Vater, da wo wir uns einfach schwach in uns selbst fühlen und wissen, wir können das nicht, danke, dass du uns heute Morgen zusagst, ich kann's. Und ich kann es durch dich tun. Und ich will es durch dich tun. Und ich werde es durch dich tun. Danke, dass du unseren Glauben stärkst. Und dass du mit uns gehst in die kommende Woche. Amen.